Christel Bachers Albtraum von Paul Fenzel. Zum Inhalt: Christel Bachers dritter Fall. Im Regensburger Bezirksklinikum wird ein Patient in seinem Bett bestialisch ermordet. Vom Mörder fehlt jede Spur. Auch ein Motiv ist zunächst nicht erkennbar. Was hat Professor Dr. Neumann, Leiter der Psychiatrie im Bezirksklinikum, mit dem Verbrechen zu tun? Für Hauptkommissar Köstelbacher, der seit einiger Zeit ambulant Patient beim Professor Dr. Neumann ist, wird der Fall in mehrfacher Hinsicht zum Albtraum. Ein weiterer Mord geschieht. Detaillierte Zeugenaussagen lassen hoffen. Doch dann kommt alles ganz anders. Köstelbachers Albtraum, Kapitel 1.
Mit einer energischen, fast aggressiven Handbewegung schleudert der Edmund Köstelbacher den Stapel Papier in seiner Hand verärgert vor sich auf den Schreibtisch hin. Er kann sie nicht mehr lesen. All die Infos über diese seltsame Gruppierung von Spinnern, die seine Sekretärin, die Edith Klein, auf seine Veranlassung hin im Internet gegoogelt hat und die ihm nun alle ausgedruckt vorliegen. Organisation nennen sie sich, aber wenn du jetzt glaubst, dass es sich dabei um solche Freaks handelt, die auf ihrer Internetseite Tipps veröffentlicht haben, wie du dein Chaos optimal in den Griff bekommen kannst, dann liegst du gewaltig daneben. Verrückte, lauter Verrückte, vielleicht gefährliche Verrückte, aber deshalb nicht zwangsläufig Leute, die was auf dem Schreibtisch vom Köstelbacher zu suchen haben. Weil eines darfst du nicht vergessen, der Köstelbacher Kriminaler und kein Psychiater. Drum auch nur an Straftätern interessiert und weniger an Personen, die einen an der Klatsche haben, wie der Kollege Norbert Liebknecht sich gerne dazu so treffend geäußert hat. Natürlich hat der Köstelbacher von der Klein nicht nur im Internet recherchieren lassen, weil Internet zwar super Informationsquelle, weltweit gesehen, aber Internet relativ mager, wenn Reduktion der Nachforschungen auf Regensburg und Umgebung. Da merkst du eben doch wieder schnell, dass Regensburg ein Kaff, Weltkulturerbe und Papststadt hin oder her. Ist zwar nicht ganz so, dass in Regensburg jeder jeden kennt, aber viel fehlt dazu nicht. Über drei Ecken, da bist du zumindest nahe dran, was bei den 135.000 Einwohnern auch nicht sonderlich verwundert. Zum Leidwesen aller männlichen Polizeibeamten im Präsidium in der Bajuwarenstraße und bestimmt auch einiger Beamtinnen hat es seit einiger Zeit die Runde gemacht, dass die Edith Klein demnächst zu heiraten beabsichtigt. Ich meine, dass die sich irgendwann einen angeln und aus dem Verkehr ziehen würde, damit war schon lange zu rechnen. Wenn du die Klein bisher auch nur einmal zumindest von Weitem gesehen hast, dann weißt du auch, was ich damit andeuten möchte. Die Klein gehört ohne Zweifel zu den besten Sekretärinnen im Präsidium. Ohne die Klein wäre der Köstelbacher ganz schön aufgeschmissen. Aber mit der Klein hat er es auch nicht immer leicht. Weil da musst du schon ein ganz besonderes Exemplar Mann sein, wenn du mit so einer wie der Klein auf engstem Raum zusammenarbeiten kannst, ohne von ihren Reizen nicht permanent abgelenkt zu werden. Und so eine Ablenkung, bis die über den Sehnerv ins Gehirn kommt, da setzt sie unterwegs schon eine hormongesteuerte Kettenreaktion in Gang, die sich schnell verselbstständigt und sich auf deine Arbeit ganz schön kontraproduktiv auswirken kann. Ich meine, der Köstelbacher inzwischen nicht mehr so anfällig, was das Kleinvirus betrifft, wie am Anfang, als er sich von Straubing nach Regensburg hat versetzen lassen und ihm die Klein als Sekretärin zugeteilt worden ist. Weil eines darfst du nicht vergessen, inzwischen hat sich der Köstelbacher an den Anblick der Klein gewöhnt, so wie er sich nach ein paar Jahren Ehe auch an seine Anna gewöhnt hatte. Und auch wenn du es dir zumindest bei der Klein nicht vorstellen kannst, aber wenn du Tag ein, Tag aus in unmittelbarer Nähe mit der, dann gehört sie irgendwann plötzlich zum Inventar, das du zwar vermissen würdest, falls es plötzlich fehlen würde, das du aber auch nicht mehr besonders beachtest, nur weil es da ist. Heute allerdings hat irgendwas diese Tatsache außer Kraft gesetzt. Nicht, dass der Köstelbacher sofort draufgekommen wäre, warum, aber gespürt hat er es gleich beim Betreten seines Büros. Irgendwas stimmt nicht. An der Aufmachung von der Klein kann's nicht liegen, weil die immer top gestylt und im Figur betonten Fummel, als wäre sie mit dem Lagerfeld befreundet oder hätte zumindest Beziehungen zu den teuersten Modeboutiquen der Stadt. Auch ihr Ausschnitt ist heute nicht auffällig größer als sonst. Natürlich groß genug, dass es dir Mühe bereitet, ihr in die Augen zu sehen, weil deine Blickrichtung quasi magnetisch eine Etage tiefer. Aber eben auch nicht so groß, dass der Köstelbacher glauben müsste, heute mehr zu sehen als sonst, wenn er nur lange genug hinstarrt. Nein, das ist es nicht. Es liegt im Gesicht der Kleinen. Nicht, dass sie heute nicht geschminkt wäre, wie frisch aus der Maske für einen Auftritt beim Fernsehen. So sieht sie eigentlich immer aus und immer passend zu ihrem Outfit oder zu ihren wuscheligen, halblangen Haaren, die zwischen blond, rot und schwarz schon alle Farbschattierungen erhalten haben, die ein guter Friseur handwerklich so drauf hat. Solange der Köstelbacher nun schon in Regensburg bei der Kripo arbeitet, überm Daumen gepeilt dürften das inzwischen so an die 2 Jahre sein, noch nie hatte irgendwas störend gewirkt, was das Äußere der Klein betroffen hat. Und deshalb braucht der Köstelbacher auch erst einmal ein paar Sekunden, bis ihm bewusst wird, was heute anders ist. Eigentlich hat der Köstelbacher nur kurz die Verbindungstür zwischen seinem Büro und dem Vorzimmer seiner Sekretärin geöffnet, weil er sie um etwas bitten wollte. Aber jetzt hat er total vergessen, was das hätte sein sollen, weil ihn der Anblick der Kleinen total aus seinen Gedanken herausreißt. Leichenblass steht sie da vor ihrem Schreibtisch, das Telefon an ihr Ohr gepresst, ihren Mund leicht geöffnet, einen Schrecken im Gesicht, als ob ihr der Leibhaftige erschienen wäre. Mit einem schnellen Schritt, den du dem übergewichtigen Köstelbacher gar nicht zugetraut hättest, ist der bei seiner Sekretärin und kann gerade noch verhindern, dass sie vor seinen Augen zusammenbricht. Noch nie, seit der Köstelbacher mit der Edith Klein zusammengearbeitet hat, ist er seiner Sekretärin so nahe gekommen. Zumindest nicht so, dass er ihren Körper hätte auffangen müssen. Und so verwundert es ihn nun fast, was für ein Federgewicht sie doch trotz ihrer weiblichen Formen nur hat. Als hätte der Edmund erst gestern einen Erste-Hilfe-Kurs aufgefrischt, umfasst er die Klein fachgerecht von hinten. Umständlich, aber nicht ungeschickt, lässt er sie auf ihren Bürostuhl niedersinken. Zum Glück fällt die Klein nicht ganz in Ohnmacht, sonst wäre sie dem Edmund jetzt trotz all seiner Bemühungen vermutlich vom Stuhl gerutscht. Mit einem Kopfnicken bedankt sie sich bei ihrem Chef, ist aber noch nicht in der Lage, ein Wort hervorzubringen. »Kleinchen, was ist denn los mit Ihnen?« wendet sich der Köstelbacher fragend an seine Vorzimmerdame und schüttelt dabei verwundert seinen Kopf. »Was machen Sie für Sachen? So habe ich Sie ja noch nie gesehen.« Die Augen der Edith Klein sind immer noch geweitet vor Schreck, aber immerhin scheint das Blut langsam wieder einen Weg zurück in ihre Wangen zu finden. Auf dem sich wieder normalisierenden rosa Untergrund verwandelt das Make-up der Sekretärin peu à peu ihre Gesichtsfarbe wieder in das dezente Braun, das die kleinen Sommer wie Winter penibel bei jeder morgendlichen Toilette auf ihr Gesicht zaubert.
»Jürgen ist tot«,
platzt die Klein auf einmal heraus, als ob sie ihre Stimme spontan wiedergefunden hätte. »Wie, Jürgen ist tot? Welcher Jürgen?« fragt der Köstelbacher. »Du musst wissen, dass der Köstelbacher gerade an einem Fall arbeitet, wo ein Jürgen Matschig eine Zeugenaussage machen muss, und der Köstelbacher kann es sich nun beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieser Jürgen Matschig tot sein soll. Und wenn doch, warum reagiert dann die Kleine so heftig darauf? Die kennt den Matschig doch gar nicht.
Mein Jürgen,
antwortet die Kleine. Wie kann der Köstelbacher nur so dumm sein und vergessen, dass der Zukünftige von der Kleine auch Jürgen heißt? Oft genug hat sie ihm ja schon von dem Supermann erzählt, auch wenn diesen ominösen Jürgen bisher noch niemand aus der Bajuwarenstraße zu Gesicht bekommen hat. Also nicht der Matschig, stellt der Köstelbacher in Gedanken fest und ist irgendwie auch froh darüber, weil dieser Jürgen Matschig dienstlich gesehen eben noch wichtig. Ihr Jürgen? Fragt der Köstelbacher laut. Doch nicht der, den Sie im Sommer heiraten wollten? Setzt er noch hinzu, ist sich aber sofort bewusst, dass er sich diese Anschlussfrage hätte sparen können. Die Klein schaut ihren Chef nur verständnislos an. Eine Antwort verkneift sie sich, weil die würde jetzt vermutlich eher ein bisschen grob ausfallen. Schließlich weiß jeder auf der Dienststelle, dass ein Jürgen alle Wünsche derer, die sich je eine Chance bei ihr ausgemalt hatten, wie Seifenblasen zum Platzen gebracht hat. Woran ist er gestorben? Schiebt der Köstelbacher daher schnell hinterher, weil er der Kleinen signalisieren will, dass ihm die vorangegangene Frage nicht wirklich ernst war.
Unfall! Ein Motorradunfall!
Schluchzt die Kleine und beginnt gleich darauf hemmungslos zu weinen. Mit allem kann der Köstelbacher umgehen, nur nicht damit, wenn jemand, der ihm nahesteht, zu weinen anfängt. Der Edmund kennt das zur Genüge von seiner Tochter Clara und nicht selten sogar von seiner Frau Anna. Nicht, dass die beiden ihr Weinen bewusst zum Einsatz brächten, um auf sich aufmerksam zu machen oder irgendwas durchzusetzen. Aber auch wenn's meistens vielleicht nicht einmal absichtlich passierte, seine Wirkung hat die Flennerei bei ihm jedenfalls nie verfehlt. Egal, was man von ihm erwartet hat, auf eine Heulattacke hat er noch jedes Mal so reagiert, dass er es hinterher allen recht gemacht hat, nur nicht sich selbst. Und nun besonders schlimm. Der Köstelbacher weiß nicht, wie er jetzt wegen dem toten Jürgen was recht machen könnte. Kleinchen, nennt der Köstelbacher erneut seine Sekretärin. Dabei wird ihm bewusst, dass er ihr diesen Kosenamen heute schon zum zweiten Mal gibt. Umständlich kramt er nach einer Packung Tempos, die er fast immer bei sich hat. Nicht, dass du jetzt denkst, der Köstelbacher ist so einer mit einem Dauerschnupfen. Von solchen Erkältungskrankheiten wird der Köstelbacher meistens verschont. Wenn alle mit einer verschnupften Nase rumlaufen und sich einen Infekt nach dem anderen einhandeln, dann steht der Köstelbacher immer noch wie ein Fels in der Brandung und trotz jeder bakteriellen Anfeindung. Einzig eine Virusgrippe hatte er sich einmal eingehandelt, aber das ist jetzt auch schon wieder eine halbe Ewigkeit her. Die Tempos braucht der Köstelbacher, weil Sauberkeitsfanatiker. Egal wohin er dienstlich oder privat hin muss, sich anschließend seine Hände zu waschen, kommt einem Ritual gleich. Und du glaubst es gar nicht, in wie vielen Toiletten gerade Klopapier oder Papierhandtücher Fehlanzeige, ein elektrischer Händetrockner entweder nicht funktioniert oder gleich gar keiner da ist. Und in so einem Fall, da sind Tempos immer die letzte Rettung für den Köstelbacher. Dankbar nimmt die Kleine das gereichte Papiertaschentuch entgegen, wischt sich die Augen damit trocken und schneuzt anschließend lautstark hinein. Ich glaube nicht, dass es in den vergangenen 2 Jahren schon irgendwann einmal eine Minute gegeben hat, wo du einen Blick auf die Kleine mit verschmiertem Make-up hättest ergattern können. Der Köstelbacher hat sie jedenfalls noch nie so gesehen. Und das wird vermutlich der Kleine in dem Moment auch bewusst, weil sie unvermittelt von ihrem Bürostuhl aufspringt, sich ihre Handtasche schnappt und aus dem Zimmer hinaus in Richtung Toiletten rauscht. Fast prallt sie dabei mit dem Kommissar Liebknecht zusammen, der gerade in dem Moment überraschend vor dem Vorzimmer zu seinem Chef, dem Hauptkommissar Köstelbacher, auftaucht. »Nicht so stürmisch, junge Frau«, sagt der Liebknecht und kann glücklicherweise noch einen Schritt zur Seite machen, um die Kleinansicht kollisionslos vorbeizulassen. Nicht ahnend, in welche Situation er da platzt, zieht er erstaunt seine Augenbrauen hoch und fragt, »Welche Hornisse hat die denn gestochen?« »Ihr Bräutigam ist bei einem Unfall ums Leben gekommen«, antwortet der Köstelbacher und deutet dabei mit seiner rechten Hand zur Tür hinaus, durch die seine Sekretärin vor ein paar Sekunden verschwunden ist. »Der Jürgen?« fragt der Liebknecht sichtlich betroffen. Der Köstelbacher nickt nur, dreht sich um und will in sein Büro zurück verschwinden. Irgendwie weiß er momentan gar nicht mehr, warum er zur Kleinen hereingegangen war und was er von ihr gewollt hat. »Wir müssen los, Edmund. Im Bezirksklinikum hat es einen Toten gegeben. Gibt's dort zwar öfter, aber diesmal war's Mord«, ruft ihm der Liebknecht nach, weil sein Chef keine Anstalten macht, sich ihm zuzuwenden. Überrascht dreht sich der Köstelbacher um, weil, dass der Liebknecht ihn zu einem Einsatz abholt, das eher etwas ungewöhnlich. »Wieso weiß ich davon nichts? Wirst du jetzt schon vor mir informiert?« brummt der Köstelbacher etwas beleidigt, weil es eben schon sehr unüblich ist, dass ein ihm untergeordneter Beamter, und wenn's hundertmal sein Duzfreund ist, dass so einer an seiner Stelle Entscheidungen trifft. »Du bist angerufen worden, aber offensichtlich warst du nicht erreichbar«, verteidigt sich der Liebknecht, nun seinerseits durch die Reaktion seines Chefs verärgert. »Sei nicht so empfindlich«, fährt der Köstelbacher den Kollegen Liebknecht an. »Du fährst?« »Wie immer«, antwortet der Liebknecht nickend. Bis hinunter zum Einsatzwagen in den Hof reden die beiden erst einmal nichts mehr miteinander, weil jeder sich über die cholerische Art des anderen ärgert. Aber genau das ist es eben, was dieses gute Gespann Köstelbacher-Liebknecht ausmacht. Sie granteln sich beide gern an, streiten aber nie wirklich miteinander. Die paar Stufen im Treppenhaus und die wenigen Schritte zum Auto reichen aus, um alle Gewitterwolken verschwinden zu lassen. Allerdings, und das muss ich ganz ehrlich sagen, bei dem Gehetze könnte der Köstelbacher ohnehin nicht auch noch nebenher reden, weil, ob du's glaubst oder nicht, wenn der Köstelbacher nur dran denkt, sich bewegen zu müssen, dann ist er schon außer Puste. Und wenn er sich dann wirklich bewegt, dann schon dreimal. Und zusätzlich noch Schweißausbruch. Hat bestimmt auch was mit seinem hohen Blutdruck zu tun oder mit den Medikamenten, die er dagegen einnimmt. »Erzähl«, sagt der Köstelbacher nur, sobald beide im Auto sitzen, er wieder genug Luft bekommt und der Liebknecht den Wagen auf der Bajuwarenstraße den Berg hochhetzt. Kapitel 2. Was der leitende Stationsarzt bezüglich des Toten übers Telefon durchgegeben hat, habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Bin schließlich kein Mediziner, du kennst denen ihr Deutsch ja, lauter chinesische Dörfer«, beginnt der Liebknecht. »Bring's einfach auf den Punkt«, unterbricht der Köstelbacher. Schließlich dauert die Fahrt zum Bezirksklinikum nicht ewig und er möchte vorab wenigstens die Eckdaten wissen. »Ein gewisser Hans Hebauer, stationärer Patient im Bezirksklinikum, wurde heute tot in seinem Bett aufgefunden. Allem Anschein nach ist es offensichtlich, dass er keines natürlichen Todes gestorben ist«, fasst der Liebknecht nun beinahe etwas zu extrem zusammen. »Was heißt hier offensichtlich?« bohrt der Köstelbacher nach. »Der Stationsarzt, ein gewisser Dr. Hamstieg, hat irgendwas von wegen Durchtrennung der Arteria carotis communis gefaselt«, antwortet der Liebknecht. »Vielleicht hat ihn jemand abgestochen oder geschächtet wie ein Schaf, wenn dir der Vergleich lieber ist.« »Im Klinikum, im Bett?« spöttelt der Köstelbacher. »Was weiß ich, wir sind eh gleich da, dann werden wir's erfahren.« Auch wenn's der Köstelbacher gar nicht mag, wenn ihn sein Mitarbeiter nur so spärlich mit Informationen versorgen kann, die paar Minuten muss er sich nun wohl oder übel gedulden. Er brummelt zwar noch, seinen Unmut zur Geltung bringend, unverständlich vor sich hin, sagt aber weiter nichts mehr. Es dauert auch wirklich nur noch wenige Augenblicke hinauf zum Bezirksklinikum. Beim Anblick des Gebäudes bekommt der Köstelbacher spontan ein schlechtes Gefühl im Bauch. Erst vor wenigen Monaten hat er sich hier vom Professor Dr. Neumann, dem Chefarzt der Psychiatrie, untersuchen lassen. Die Anna hat ihn damals nach der Sache mit seinen Albträumen so lange bearbeitet, bis er sich endlich einen Termin bei diesem Spezialisten hat geben lassen. Verraten hat ihm den Facharzt sein Duzfreund, der Dr. Ernst Kroner von der Gerichtsmedizinischen. Der kennt den Psychiater schon vom Grundstudium der Medizin her. Der Ernst hat gemeint, dass der Dr. Neumann echt eine Koryphäe auf seinem Gebiet wäre. Im Nachhinein gesehen ist er das vielleicht doch nicht, weil der Köstelbacher nach einigen Liegungen bei ihm zwar keine neuen Albträume mehr gehabt hat, aber dafür andere Probleme. Darüber reden, wie diese Liegungen abgelaufen sind, das kann der Köstelbacher selbst heute noch nicht, nicht einmal seiner Anna gegenüber. Weil eines musst du wissen, so eine Therapie bei einem Psychiater, das kein normaler Arztbesuch, der fragt dich nicht nach deiner Verdauung und so. Was du dem erzählen sollst, ist in der Regel viel peinlicher als die paar Winde, die dich drücken. Wenn du ein praktizierender Katholik bist, so einer, der auch das mit dem Beichten ernst nimmt, dann hast du schon ein bisschen Routine und eine Liegung beim Psychodoktor ist nicht mehr gar so gewöhnungsbedürftig für dich. Trotzdem ist es natürlich ganz was anderes, ob du im Beichtstuhl kniest und von deinem Beichtvater höchstens seine Weinfahne oder seine Vorliebe für Knoblauch registrierst, optisch aber kaum was von ihm ausmachen kannst, weil engmaschiges Lochgitter und so. Oder ob du auf einer Couch liegst und deinen Therapeuten mit einem Aufnahmegerät, zumindest aber mit einem Block und einem Kugelschreiber bewaffnet, neben dir in seinem Sessel sitzen siehst. Weil Mitschneiden oder Notizen machen, das hat der Priester nicht nötig, weil der quasi nur Sendemast für seinen Arbeitgeber da oben, wo alles nur immateriell oder sphärisch gespeichert wird. Aber der Psychiater, auch nur ein Mensch. Nach dir hat er wieder einen anderen Couchlieger. Und da ist es fürs Protokoll nicht verkehrt, wenn hinterher was Schriftliches da ist, was für die nächste Liegung als Grundlage zum Weitertherapieren hergenommen werden kann. Dem Köstelbacher seine Liegungen sind jedenfalls das Schlimmste gewesen, was der bisher in seinem Leben mitgemacht hat. Was genau der Professor Dr. Neumann alles von ihm hat wissen wollen, damit ist der Köstelbacher, wie gesagt, bis heute nicht vollständig herausgerückt. Selbst als er bei unserem letzten Treffen schon reichlich von meinem besten Roten aus dem Keller Intus gehabt hat, selbst da war nichts zu machen. Alles, was ich aus ihm herausbekommen habe, war, dass es der Dr. Neumann drauf hat, was immer das bedeuten soll, und ein paar wenige Albtraumdetails, die ich aber schon gewusst habe. Wenn ich einen Sohn hätte, der Medizin studieren will, dann würde ich auf alle Fälle Druck machen, dass der mit dem Endziel Psychiatrie und so. Oder kannst du mir einen Facharzt nennen, der mit so wenig Gerätschaften auskommt wie ein Psychodoktor? Der braucht ein Hämmerchen zum Reflexe überprüfen, einen Sessel, wo er selber bequem Platz nehmen kann, und eine Couch für den Patienten. Nix Tausende von Euros für teure Praxiseinrichtungen, die noch dazu alle paar Jahre veraltet ist. Das hat sich der Köstelbacher auch gedacht, als er da auf der Couch gelegen hat und ihn der Dr. Neumann über seine Kinder ausgefragt hat. Aber gesagt hat er es dem Dr. Neumann nicht, dass sein Sohn, der Karl, dass der nach seinem Abi vielleicht auch Medizin, womöglich sogar Psychiater. Dafür hat der Köstelbacher dem Dr. Neumann klitzeklein seine Albträume erzählt. Und in denen kam der Karl nicht vor. Die Clara dagegen umso mehr. Wie oft die im Traum inzwischen schon gekidnappt worden ist, das weiß der Köstelbacher gar nicht mehr. Ist unterm Strich auch nicht mehr wichtig, weil die Träume schon nach ein paar Liegungen beim Dr. Neumann weniger geworden sind und seit ein paar Wochen, da haben sie ganz aufgehört. Dafür hat der Köstelbacher nach und nach eine Aversion gegen den ganzen Psychokram aufgebaut. Am Schluss war er dann so weit, dass ihn keine 10 Pferde mehr zu einer weiteren Liegung auf die Couch vom Dr. Neumann gebracht hätten. Nicht einmal die Halluzis, die an die Stelle der Albträume getreten sind. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie sich der Köstelbacher jetzt fühlt, wo er quasi von Amts wegen und ganz ohne die 10 Pferde doch wieder das Bezirksklinikum betritt, auch wenn er es nicht tut, um zu einer Liegung zum Dr. Neumann zu gehen. Guten Tag, die Herren von der Kriminalpolizei, begrüßt den Köstelbacher und den Liebknecht, wenig später der Professor Dr. Neumann, ein kleines, blasses Männchen mit zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenen, struppigen grauen Haaren, die sich aber nicht alle von dem Haargummi bändigen lassen und in vereinzelten Strähnen lose herunterhängen. Der Dreitagesbart ist eher ein 6-Tagesbart. Sein weißer Arztkittel verbirgt mehr oder minder erfolgreich seine spindeldürre Statur. Wenn da nicht diese leuchtenden, ausdrucksvollen, dunklen Augen wären, die von der ganzen übrigen Erscheinung überaus erfolgreich ablenken. Du hättest denken können, einen alternden Krankenpfleger vor dir zu haben, auf den der Umgang mit den psychisch kranken Patienten schon reichlich abgefärbt hat. Man hat mir ihre Ankunft schon avisiert. Auch wenn du's nicht glauben magst, aber der Dr. Neumann lässt sich mit keiner Miene anmerken, dass der den Köstelbacher schon als Patienten und so. Der Köstelbacher schaut auch erst einmal demonstrativ auf das Namensschildchen, das der Dr. Neumann an der aufgenähten Brusttasche von seinem Kittel angesteckt hat, als müsse er sich erst vergewissern, mit wem er es zu tun hat. Weil natürlich weiß der Liebknecht nichts von seinen Liegungen beim Professor Dr. Neumann. Und das soll auch so bleiben. Ich nehme an, der verstorbene Patient Hans Hebauer ist der Grund für Ihre Anwesenheit, fügt der Chefarzt der Psychiatrie noch hinzu, bevor die beiden Kriminaler seine Begrüßung überhaupt erwidern können. Richtig, sagt der Köstelbacher nur und greift automatisch nach der hingestreckten Hand. Dem Liebknecht nickt der Dr. Neumann nur kurz zu, während er die Hand vom Köstelbacher einen Moment länger als üblich festhält. Etwas an dem Handdruck signalisiert das vertraute Kennen der beiden. Der Augenkontakt zwischen dem Kriminalhauptkommissar und dem Arzt unterstreicht das auch noch. Aber wegen Arztgeheimnis und so natürlich alles nicht bemerkbar für einen Dritten und schon gar nicht bemerkbar für den Liebknecht, weil dass sein Chef im Bezirksklinikum schon mehrmals ambulant. Darüber hat der Köstelbacher ja außer mit seiner Anna und später auch mit mir, mit niemandem je geredet. Ich würde es sehr begrüßen, wenn die Presse aus dieser Sache herausgehalten werden könnte, sagt der Dr. Neumann und macht gleichzeitig eine Handbewegung, die den beiden Kriminalern andeuten soll, ihm zu folgen. Wenn ich bitten dürfte, unterstreicht er seine Handbewegung noch mit Worten. Auf dem Weg zum Lift, der Fahrt in den 2. Stock und dem anschließenden Gang zum Patientenzimmer vom Hans Hebauer redet der Dr. Neumann quasi ohne Unterbrechung. Es sieht für den Köstelbacher fast so aus, als will der Neumann die Zeit nutzen, die er ohne Zeugen mit den beiden Beamten verbringen kann. Herr Hebauer war schon seit längerer Zeit ein Patient von mir, beginnt der Dr. Neumann. Eine stationäre Einweisung wurde nötig, weil die Zwangsvorstellungen, unter denen er litt, immer häufiger Angstzustände auslösten, die in der Folge in einem Suizidversuch zu gipfeln drohten. Zumindest hat der Patient schon einige Male geäußert, sein Leben so nicht mehr ertragen zu können. Und jetzt ist es Ihnen unangenehm, weil er es trotzdem getan hat, hier bei Ihnen in der Klinik? Fragt der Liebknecht. Wie kommen Sie darauf? Fragt der Dr. Neumann und blickt sichtlich überrascht zum Liebknecht hin. Haben Sie nicht gerade gesagt, Sie würden es begrüßen, wenn wir die Presse aus der Geschichte heraushalten könnten? Entgegnet der Liebknecht quasi als Begründung für seine Frage. Aber doch nicht wegen eines Suizids, ereifert sich der Dr. Neumann. Suizidgefährdeten Patienten zu helfen, ist eine unserer Hauptaufgaben. Aber es geht uns da nicht anders als den Kollegen im Uniklinikum, die den Krebs besiegen wollen. Wir Mediziner gehen nicht aus jeder Schlacht erfolgreich hervor. Wo liegt also das Problem? Schaltet sich nun der Köstelbacher ein. Das Problem? Sie werden's gleich selbst sehen, sagt der Dr. Neumann und öffnet den beiden Beamten die Patientenzimmertür zum Hans Hebauer.